Willkommen zu einer neuen Folge des HNO-Podcasts im Ohr des Patienten. Mein Name ist Nora Meyer und ich darf Sie heute wieder durch die Folge führen. In diesem Podcast werden komplexe HNO-Themen des alltäglichen Lebens für jedermann und jeder Frau einfach erklärt. Wir geben uns gemeinsam auf eine Reise durch die Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde sowie Kopf- und Halschirurgie und beantworten mit Fachexperten und Expertinnen Ihre Patientenfragen. Heute dreht sich alles um die Mandeln, in der Medizin Tonsillen genannt. Sie sind wichtig für das Abwehrsystem des Körpers. Durch ihre Lage an Rachen und Gaumen können sie Krankheitserreger aufhalten, die über Mund und Nase in unseren Körper eindringen. Um für Sie Fragen rund um die Mandeln, mögliche Krankheitsbilder und deren operative Entfernung zu klären, haben wir heute Frau Privatdozentin Dr. Claudia Lill zu Gast. Frau Dr. Lill ist stellvertretende Leiterin des Kopf-Hals-Institutes am Evangelischen Krankenhaus in Wien. Frau Dr. Lill, schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Frau Dr. Lill, ich habe es im Intro schon kurz angesprochen. Man kann die Mandeln auch ein bisschen als körpereigene Bodyguards bezeichnen. Sie schützen uns vor unliebsamen Eindringlingen in Mund und Nase. Ich weiß aber noch, kann mich noch erinnern, als ich ein Kind war, hatte ich trotzdem sehr oft Halsschmerzen und Fieber. Warum entzünden sich die Mandeln denn so oft?
Also um das zu erklären, muss man sich wahrscheinlich ein bisschen mal die Anatomie der Mandeln anschauen. Das heißt, Sie sehen da hinein, Sie schauen sich manchmal in den Mund hinein und sehen zum Beispiel da zwei Kugeln am Gaumen. Ja, das heißt, Sie haben so ein vorderes Gaumensegel, wo das Gaumenzäpfchen dran hängt und dahinter ein hinteres und dazwischen liegen eben die Mandeln. Von der Oberfläche anatomisch sehen die aber so wie eine Walnuss aus. Ja, so kann man sich das ungefähr vorstellen, ein bisschen von der Größe vielleicht etwas kleiner, aber diese komische Oberfläche, diese raue Oberfläche mit den Furchen dazwischen, das sind quasi sinnbildgebend Furchen, ja, die wir Krypten nennen. Und damit ist die Oberfläche der Mandel vergrößert, aber diese Krypten gehen teilweise sehr tief hinein, wie kleine Täler zwischen relativ spitzen Bergen. Und dadurch kann da alle möglichen Partikel könnten da drinnen hängen bleiben, Bakterien, Viren bleiben hängen, die vermengen sich teilweise mit Speiseresten und es kommt dann hier eben zur Vermehrung dieser Keime und dann auch zu Infektionen.
Jetzt ist ja die Tonsillektomie, also die Mandel-OP, eine der häufigsten Operationen im Hals-Nasen-Ohren-Bereich. Vielleicht erklären Sie uns einmal genau, was passiert da?
Also bei der Mandelentfernung, da handelt es sich um eine sogenannte Tonsillektomie, so wie Sie das erwähnt haben im Fachjargon, und dann nimmt man die Mandel komplett raus. Das heißt, man muss zwischen den erwähnten Gaumenblättern, ja, oder Gaumensegeln, die ich schon vorhin eben Ihnen gesagt habe, die Mandeln rausschneiden. Das kann man jetzt nicht einfach so, also das muss man natürlich in einer Narkose machen. Früher hat man das auch in Lokalanästhesie gemacht, heutzutage macht man das in erster Linie eine Narkose und nur in Ausnahmefällen eben ohne eine Narkotisierung. Und da schneidet man mit der Schere in den vorderen Gaumenbogen ein und dann präpariert man mit diversen Instrumenten auf die Mandel selbst. Und dann wird das letztlich, wenn man die Kapsel dargestellt hat, mit einem ähnlich einem scharfen Löffel mit einem Instrument herausgeschält. Das ist eben bei der Komplettentfernung. Ja, das heißt, es gibt aber auch schon Variationen, wo man dann eben einen Teil der Mandel auch noch drinnen belässt. Und da würde man dann mit schärferen Instrumenten oder auch teilweise mit Elektrochirurgie durch die Mandel hindurchschneiden. Aber in Summe haben sie es danach so, dass sie quasi ein offenliegendes Gewebe haben. Bei der Mandeloperation, wo man die vollständige Mandel entfernt, muss man zum Beispiel auch daran denken, dass man dann die Muskulatur freiliegen hat. In der Muskulatur hat man die Blutgefäße, in der Muskulatur hat man auch Nervenendigungen, was auch ein Grund ist dafür, dass das eben so schmerzhaft ist.
Mhm. Ist es für mich als Patient oder Patientin denn schlimm, wenn ich keine Mandeln mehr habe? Fehlt mir dann was im Körper oder hat das letztendlich doch keine Konsequenzen?
Das ist tatsächlich eine Frage, mit der viele Patienten kommen oder viele Mütter in Sorge sind, wenn sie mit den Kindern kommen, weil gleich zu Anfang immer die Frage gestellt wird, aber ich brauche doch meine Mandel, die sind doch ganz wichtig für mich, die sind ein Wächter, die wehren einmal alle Infektionen ab. Das ist auch so, ja, in den ersten Lebensjahren, weil die Mandeln haben spezifische Zellen drinnen, das sind jetzt weiße Blutkörperchen, das sind Lymphozyten und die bilden eine erste Abwehr. Das heißt, wenn ich jetzt ein Virus oder ein Bakterium habe, das in meinen Körper kommt und in den Mandeln sich verfängt, dann kommt der Lymphozyt und versucht das abzuwehren. Wenn er das noch nicht kennt, lässt das manchmal durch und lässt sozusagen in den Körper. Und wenn er es kennt, kann er es gleich abwehren. Das ist in den ersten paar Lebensjahren so. Deswegen haben die Kinder, die jetzt oft Kontakt haben mit anderen Kindern und viele Viren und Bakterien eben sehen oder spüren, ja, haben dann auch manchmal vergrößerte Mandeln, weil dieses ganze Immunsystem einfach reagiert als erste Abwehr. Jetzt ist es letztlich so, dass es aber mit der Zeit abnimmt. Das heißt, wenn ich dann erwachsener werde, ja, und ab dem 6. Lebensjahr in der Regel hat man ein ganz gut ausgebildetes Immunsystem, brauche ich die Mandeln nicht mehr wirklich. Ja, das heißt, sie fehlen mir eigentlich nicht. Und wenn das Kind jetzt kleiner ist, dann ist die Frage so zu beantworten, wenn das Kind mehr Infektionen hat und ständig Antibiotika braucht und ständig krank ist, hat es einen schlechteren Ausgang und keinen Nutzen mehr von den Mandeln. Das heißt, solange das Krankheitsbild übersteigt, das, was es dem Patienten bringt, macht es auf jeden Fall Sinn, dass man da in eine Richtung zumindest überlegt, die Mandeln zu entfernen.
Also ich kann mich noch erinnern, es war bei mir in dem Alter eh so um die 6 und ich habe halt ständig dann Antibiotika genommen und meine Mutter hat dann irgendwann gesagt, so Schluss aus. Und ich kann mich auch erinnern, weil Sie es angesprochen haben, es war sehr schmerzhaft. Also kommen wir dann vielleicht eh noch ins Detail drauf, aber das merkt man schon, so ein Eingriff als Kind natürlich vielleicht noch einmal mehr, weiß ich nicht. Aber ist das etwas, eine OP, die seltener geworden ist bei Kindern trotzdem, wo man sagt, man will sie vermeiden oder zumindest die gänzliche Entfernung der Mandeln, oder ist es gleich?
Na, das hat sich schon gewandelt. Und zwar ist es so, dass früher ja das quasi zu jedem Kinderservice dazugezählt hat. Also man hat einfach, wenn das Kind ein bisschen öfters verkühlt war, die sogenannten Polypen entfernt und dann gleich die Mandeln mit. Und das ist ja eh schon in Narkose und das machen wir. Und es war dann letztlich so, dass 2006, 2007 einige Kinder verstorben sind nach einer Mandeloperation aufgrund von schweren Nachblutungen. Und es gab dann ein Umdenken in dieser Zeit. Also man hat dann begonnen, eine, zumindest bei Kindern unter 6 Jahren, eine Teilentfernung durchzuführen. Das heißt, man hat dann hier nicht mehr das gesamte Mandelgewebe entfernt bis in die Muskulatur, was wir eingangs erwähnt haben, sondern man hat in der quasi in der Mitte oder ungefähr auf Höhe des vorderen Gaumenbogens geschnitten, oder man macht das auch heute noch, weil hier das Lumen, also dass der Durchmesser des Gefäßes deutlich kleiner ist, die Nachblutungsgefahr geringer ist. Also die Blutungsgefahr, die Sie haben nach einer Mandeloperation, ist bei 12-15%. Ein bisschen je nach Studie. Und wenn man eine Teilentfernung macht, also die Tonsillotomie, dann hat man 2,2% Nachblutung.
Sie sind da jetzt eh schon sehr passend bei den möglichen Komplikationen. Also die Nachblutungsgefahr ist offensichtlich größer bei einer Mandel-OP. Was sind denn generell Risiken, die damit einhergehen?
Also das Hauptrisiko und das gefürchtetste ist definitiv die Nachblutung. Und das ist bitte 2 Wochen lang. Also viele Leute glauben ja, dass es dann nach ein paar Tagen, wenn dann nichts passiert ist, dann eh schon vorüber ist. Viele spüren es dann die ersten 7-8 Tage noch deutlich und dann wird es ein bisschen besser, fühlen sich besser von der Gesamtkonstitution und beginnen dann wieder alltägliche Dinge zu tun. Und da ist es häufig dann so, haben wir immer wieder, ich habe ein bisschen Gartenarbeit gemacht, ich habe ein bisschen Staub gesaugt und dann kommt es zu Nachblutungen. Also die Nachblutungsgefahr ist das gefürchtetste Risiko bis zu 2 Wochen, ganz selten noch danach. Deswegen empfehlen wir eine absolute körperliche Schonung nach einem solchen Eingriff über 14 Tage und man sollte keine Reisen planen 3-4 Wochen nach dem Eingriff. Andere mögliche Komplikationen sind Vernarbungen, dann kommt es auch teilweise zu stärkeren Vernarbungen am Gaumenbogen, wo es dann auch zu leichten Artikulationsstörungen kommen kann. Das heißt, manchen fehlt dann das rollende R, weil da muss ja der Gaumen schwingen und das kann dann manchmal sein, dass es eben nicht so ist. Das ist ein bisschen häufiger bei Schnarchoperationen, wo man noch nach der Mandeloperation noch etwas mehr vernähen muss, aber das kann auch mitunter bei ganz einfachen Mandeloperationen auftreten. Und Geschmacksveränderungen können bis zu 1 Jahr danach noch sein. Weiters sind dann Schluckbeschwerden und Schmerzen natürlich, die man um den Eingriff herum hat.
Jetzt gibt's ja nicht nur die Mandelentzündung bei Kindern. Ich habe zum Beispiel eine Kollegin, immer erstes Ding, wenn sie krank wird, sie hat eine Mandelentzündung. Die sind sozusagen dann von einer Hyperplasie der Mandeln betroffen, habe ich, glaube ich, recherchiert. Wenn ich als Erwachsener wirklich auch chronisch entzündete Mandeln habe, Fieber und immer Antibiotikum brauche, was sollte ich denn dann tun? Sollte ich auch trotzdem Mandeln entfernen gehen?
Das muss man ein bisschen zweigeteilt betrachten, die Frage. Also die Hyperplasie ist eine Vergrößerung von den Mandeln. Die kann ich natürlich passagier, also vorübergehend haben bei einer Mandelentzündung. Man kann sie das ganze Leben haben. Das haben häufig eben Kinder, die jetzt im Kindesalter diese ganzen chronischen Entzündungen da mitbekommen. Und die haben das dann, und dann kann es beeinträchtigen beim Schlaf zum Beispiel, ja, oder auch beim Schlucken. Manche Kinder sind unterernährt, weil sie so große Mandeln haben, dass da gar kein Essen durchgeht. Die nehmen dann oft zu nach einer Mandeloperation zum Beispiel, weil sie plötzlich endlich mehr als ein Erbsal oder so schlucken können. Ja. Und dann gibt es Erwachsene, die chronische Mandelentzündungen haben. Da sind die Mandeln aber eigentlich nicht vergrößert, weil da werden sie mit jedem Infekt, kommt ein bisschen Narbe dazu. Und mit der Narbe kommt eigentlich eine Verkleinerung der Mandeln bis zu Situationen, wo man manchmal die Mandeln gar nicht mehr sieht. Das heißt, man schaut rein und denkt sich eigentlich, der Patient könnte auch mandeloperiert sein. Ja, hat er jetzt also eine Hyperplasie, dann wird er eher wahrscheinlich schnarchen und in diese Richtung hin Probleme haben. Oder hat er eine chronische Mandelentzündung, ständig Halsschmerzen, dann kann man eine Mandeloperation machen. Dann würde man sich anschauen, wie oft ist das? Ja, ist es dreimal im Jahr, würde man keine Operation empfehlen. Ist es 3 bis 5 Mal im Jahr, dann kann man sich überlegen. Ist es mehr als 5 Mal, also ab 6 Mal pro Jahr, dann ist es eine eindeutige Indikation für eine Mandeloperation.
Mhm. Ist es bei Erwachsenen risikoreicher, die Mandeln zu operieren, oder ist das ein Mythos? Weil ich habe das früher auch gehört, na wenn, dann sollte man eher als Kind operiert werden gleich, weil es ist dann immer schmerzhafter, je älter man wird. Stimmt das so oder ist das, wie gesagt, ein medizinischer Mythos?
Das ist kein Mythos. Ja. Also ich habe mal einen Vater und seinen Sohn operiert und der Sohn ist am nächsten Tag herumgesprungen. Der Vater ist 2 Wochen ungefähr mehr oder weniger sterbend im Bett gelegen. Also es liegt daran, dass die Kinder wohl auch Infektionen haben, aber halt einfach 5, 6 und dann werden die Eltern eh schon nervös. Also man operiert ein Kind natürlich eher früher, beziehungsweise hatte das halt noch nicht 40 Halsinfekte, sondern vielleicht 5, ja, dann ist die Vernarbung nicht so stark. Beim Operieren spürt man das auch deutlich, dass den Mandel, sollte man sie ganz entfernen, wie Butter rausgehen. Beim Erwachsenen ist das überhaupt nicht so, dass es stark vernarbt. Durch jede Vernarbung kommt man natürlich auch mehr dazu, dass man veröden muss, dass man ein bisschen vielleicht auch schneiden muss und so mehr. Das heißt, da ist es einfach wirklich schmerzhaft. Und Kinder sind eigentlich ein bisschen belastbarer. Erwachsene tolerieren das nicht so gerne. Ja? Und mit der Teilentfernung ist es natürlich so, dass, also das kann man auch bei Erwachsenen machen, ja, aber bei den Kindern sehen wir deutlich einen Rückgang auch von den Schmerzen. Sie kehren schneller zurück ins alltägliche Leben und das kann man bei Erwachsenen auch machen. Also wir haben auch schon Studien durchgeführt, dass man die Teilentfernung der Mandeln machen kann und auch nachher keine negativen Nachwirkungen hat und nicht immer nochmal nachoperiert werden muss und man hat wirklich deutlich weniger Schmerzen.
Neben der Tonsillektomie gibt es ja auch noch die sogenannte Adenotomie. Was genau ist denn das und bei welchen Symptomen würden Sie Ihren Patienten und Patientinnen dazu raten?
Die Adenotomie ist die Entfernung der Rachenmandeln. Das heißt, Sie haben ja zu diesem quasi ersten Immunabwehrschild, das nennt man Waldeyerscher Rachenring, da gehören die Mandeln dazu, also die Gaumenmandeln, dann haben Sie noch die Zungengrundmandeln, die sind hinter der Zunge und eben die Rachenmandeln, die sind hinter der Nase. Wenn Sie sich in Ihren Mund hineinschauen, dann die Rachenhinterwand sehen, auf der Höhe ein Stückchen hinaufgehen, ja, und das ist quasi der gleiche Weg durch die Nase durch und die sind genau am hinteren Ausgang von der Nase. Und die können dann teilweise in den hinteren Ausgang der Nase auch hineinwachsen oder hineinragen. Das heißt, manche Kinder haben eine komplett nasale Stimme, kriegen überhaupt keine Luft, haben ständig eitrigen Schnupfen. Das kann auch hinunterrinnen in die Lunge und dann chronische Bronchitis machen, manchmal sogar Lungenentzündungen. Und diese Kinder sind einfach extrem beeinträchtigt. Ja, manche haben auch ein Schlafproblem, das heißt so eine sogenannte Schlafapnoe, weil die kriegen dann in der Nacht einfach null Luft. Das heißt, die ringen dann teilweise nach Luft, wenn dann die Mandeln zusätzlich auch noch groß sind, haben teilweise die Eltern das Gefühl, die Kinder atmen gar nicht mehr. Schnarchen laut, überstrecken den Kopf, haben teilweise Aussetzer. Das heißt, das wäre ein Grund, so eine Operation durchzuführen. Auch ständige Verkühlungen und ständige Hustenerkrankungen auch, weil die ja auch sehr beeinträchtigen. Manche Eltern berichten, dass die Kinder alle 2, 3 Wochen vom Kindergarten zu Hause bleiben müssen. Also das beeinträchtigt ja auch das ganze Familienleben. Und dann können diese Rachenmandeln auch auf die Seite ein bisschen wachsen oder drücken. Und dort befindet sich die eustachische Röhre, die sogenannte Ohrtrompete, mit der Verbindung zum Mittelohr. Wenn Sie jetzt irgendwo einen Aufstieg machen mit dem Flieger oder so oder auch landen, dann spüren Sie immer, dass da im Ohr sich was bewegt, dass da so ein bisschen ein Druckausgleich stattfindet. Der kann dann mitunter nicht mehr stattfinden. Und im Mittelohr ist auch Schleimhaut, wo auch Schleim produziert wird oder auch Sekret produziert wird, so ähnlich wie ein Nasensekret. Und das rinnt bei Ihnen, bei mir einfach ab. Das kann bei den Kindern, wenn das eben abgezwickt ist, wie bei einem Gartenschlauch zum Beispiel, den man zuhält, einfach nicht mehr abrennen, bleibt im Ohr drinnen und wird immer zähflüssiger. Und wenn das zähflüssiger wird, kann es sein, dass das Kind auch nicht mehr hört. Das heißt, in solchen Fällen, vor allem wenn auch eine Sprachentwicklungsverzögerung stattfindet, also wenn die Mutter kommt, das Kind redet mit drei immer noch nicht, man schaut da hinein, da ist ein Erguss, das gehört auch unbedingt operiert. Und es gibt auch noch Fälle, wo es immer wieder zu Mittelohrentzündungen kommt. Das heißt, alle 2-3 Wochen oder 2-3 Monate haben die Kinder eitrige Mittelohrentzündungen. Das ist ja nicht ungefährlich. Das kann ja auch einmal das Innenohr dann betreffen oder auch einbrechen den Knochen hinter dem Ohr und zu eitrigen Entzündungen führen, die man dann auch operieren muss. Das heißt, in solchen Fällen sollte auch so eine Operation stattfinden.
Sie haben es eh vorhin schon ein bisschen angesprochen, man sollte bestimmte Dinge nach einer Mandel-OP vermeiden. Also da spreche ich jetzt von Tonsillektomie, aber auch Adenotomie. Generell gibt es vielleicht Tipps für Patienten und Patientinnen, die frisch mandeloperiert sind, was man auch essen sollte, nicht essen sollte, wie man sich generell verhalten sollte. Das wäre vielleicht spannend.
Das Wichtigste ist die absolute körperliche Schonung. Das heißt, es spricht jetzt nichts dagegen, wenn man mal ein bisschen eine Runde spazieren geht, wenn man mal frische Luft braucht, aber mal keinen Sport darf man machen. Ja, man soll nicht arbeiten gehen, man soll sie nicht belasten, Kinder soll man nicht mitnehmen zu irgendeiner Freunde-Geburtstagsfeier, wo sie dann ja abgelenkt sind und gar nicht merken, wie es ihnen schlecht geht und meistens drüber gehen. Das heißt, absolute körperliche Schonung, kein Vollbad nehmen, alles, was die Durchblutung fördert, also die Frauen waschen sich manchmal die Haare in der Badewanne mit vorgeneigtem Kopf, das ist absolut verboten. Heiße Duschen, die lange dauern, sind verboten. Also man sollte sich kühl, kurz Katzenwäsche in diesen 2 Wochen pflegen. Man sollte auf der Toilette zum Beispiel nicht pressen. Und das sind jetzt mal die wichtigsten Sachen, was das Essen anbelangt. Wird empfohlen, keine heißen Suppen zu essen, also alles, was so dampft und die Durchblutung noch ein bisschen fördern würde. Würzige Speisen würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen, also Chili, also mit Chilischoten oder sowas ist jetzt nichts, was man unbedingt möchte, oder Kiwis, irgendwelche Zitrusfrüchte sind auch nicht empfehlenswert. Milchprodukte sind jetzt auch nicht generell empfohlen, weil sie manche Menschen halt stark verschleimen und man merkt dann eigentlich erst bei einer Mandeloperation, wie oft man tagsüber schluckt, das macht man sonst ja auch, aber bei der Mandeloperation wird man halt dann wirklich jede Sekunde daran erinnert, ja, dass es eigentlich doch ziemlich wehtut und wie oft schlucke ich eigentlich in der Stunde.
Das stimmt.
Das heißt, alles, wo sie jetzt da, was sie auch nicht so gut vertragen, wird auch nicht empfohlen.
Eben, ich weiß noch, mir hat damals wirklich das Schlucken extrem wehgetan. Eine Frage dazu noch, wirken sich Tonsillektomie und Adenotomie langfristig auch auf Stimme und Sprechen aus? Kann da was passieren, unter Anführungszeichen?
Ja, theoretisch ja. Ich habe schon erwähnt, dass es so ein rollendes R manchmal sein kann, das sich verabschiedet sozusagen, wenn der Gaumenbogen zu straff wird und so vernarbt wird. Aber in der Regel ist es eher selten. Also da gibt es eine ganz rezente erschienene Studie aus dem Dezember 2023, wo über 122.000 Fragebögen quasi ausgefüllt wurden im Hinblick auf Mandeloperation. Und da waren es, glaube ich, 0,6%, die sich auf Sprechen oder Sprache ausgewirkt haben. Also das kann ich ganz klar mit Einzelfällen gibt sicher, aber das Gros hat eigentlich keine langfristigen Probleme.
Sie beschäftigen sich in Ihrer Arbeit auch viel mit Tumorpatienten und Patientinnen. Wie hoch ist denn das Risiko, an den Mandeln bzw. im Halsbereich einen Tumor zu entwickeln, und gibt es auch Faktoren, die das Ganze begünstigen?
Also es gibt circa 600.000 neue Erkrankungsfälle pro Jahr also weltweit, ja, was Kopf-Hals-Karzinome betrifft. In Österreich sind das circa 1.300 neue Erkrankungen pro Jahr und sie machen so circa 3% der bösartigen Tumore aus. Begünstigende Faktoren sind definitiv Alkohol und Nikotin. Das heißt, Rauchen alleine ist schon schlecht, Alkohol alleine ist schlecht, die Kombination erhöht das um ein Vielfaches. Dabei rede ich nicht nur von Zigarettenrauch, weil Zigarettenrauch, wird inhaliert, kann den ganzen Weg quasi beeinträchtigen, aber auch Pfeifen oder rauchen Zigarren, können in der Mundhöhle zum Beispiel Krebs verursachen.
Wie sieht's mit Vapes aus, die ja sehr in sind, diese, wie heißt das, wasserpfeifenartigen Zigaretten oder E-Zigaretten?
Naja, da sind ja meistens eigentlich keine Teere mehr drinnen oder Kohlenwasserstoffe.
Okay, also da geht's hauptsächlich um Teer.
Ja. Es gibt hauptsächlich um diese Schadstoffe, in den Zigaretten sind einfach ein Vielfaches an Schadstoffen drinnen und die lösen das aus. Ja. Zusätzlich hat aber in den letzten Jahren auch noch das humane Papillomavirus an Bedeutung gewonnen, besonders jetzt bei den Mandelkrebsarten, das ja letztlich durch die Impfung hoffentlich bald eradiziert, also verschwinden wird. Es ist so, dass das hauptsächlich in den Kopf-Hals-Bereich über Oralsex gelangt. Das heißt, es ist eine Erkrankung, die ja primär jetzt die Gebärmutter betrifft. Also viele Frauen kriegen einen Gebärmutterhalskrebs und der wird zu 99,7% durch das humane Papillomavirus ausgelöst und wird durch Oralsex übertragen in den Mundbereich. Und es können aber Frauen und Männer auch HPV-positive Mandelkrebsarten entwickeln. Wobei Männer etwas häufiger hier betroffen sind. Ja. Durch die Impfung, und da sind wir in Österreich eigentlich sehr vorbildlich, weil es werden in Österreich Kinder geimpft, sowohl männlichen als auch weiblichen Geschlechts, was in anderen Ländern nicht immer so ist. Das heißt, die Impfempfehlung hat man ab dem 9. bis 12. Lebensjahr. Und wenn da jetzt wirklich viele Leute sich auch impfen lassen und durchgeimpft sind, dann kann man das irgendwann einmal, wird das wahrscheinlich auch wieder verschwinden aus unserem Tumorbereich. Mhm.
Abschließend vielleicht noch, wie ist die Prognose? Wenn ich jetzt einen Tumor habe im Mandelbereich, wie viele Prozent kann man das sagen laut Studie werden geheilt? Wie hoch ist die Prognose, dass das gut ausgeht?
Das kann man so nicht quasi abbilden, weil das Problem ist, es kommt immer auf viele Faktoren an. Also einerseits die Größe des Tumors selbst. Ja, da gibt es sehr kleine Karzinome, die man sehr gut operieren kann, in einem frühen Stadium erwischt hat sozusagen und die man gut behandeln kann. Dann kommt es auch zusätzlich nicht nur auf die Tumorgröße an, weil die kann auch sehr groß sein, dass man es gar nicht mehr operieren kann. Also dann ist die Prognose natürlich schlechter. Es gibt aber auch Lymphknotenmetastasen, die auch die Prognose beeinträchtigen, ja, und beeinflussen. Und weiters ist es auch ein bisschen, zum Beispiel ein HPV-Virus würde die Prognose begünstigen. Das heißt, wir wissen, dass HPV-positive Tumore deutlich heilbarer sind. Wo man teilweise ja schon auch versucht hat, Bestrahlungsdosis zu reduzieren und so. Wir wissen aber auch, dass Rauch und Alkohol diesen positiven Vorteil jetzt wegnehmen, ja, von der HPV. Das heißt, wenn man jetzt quasi HPV-positiv ist, aber trotzdem raucht und Alkohol trinkt, dann hat man sich mit diesen Noxen quasi den Vorteil weggenommen. Ja.
Richtig gemacht.
Das heißt, man kann das jetzt nicht so genau festlegen, ob man, wie die Prognose ist an sich. Wenn man das früh erwischt und in einem guten Stadium erwischt und gut behandelbar ist, dann ist das auch heilbar.
Vielen Dank für diese ausführlichen Antworten, Frau Dr. Lill. Ich bin mir sicher, dass wir manchen Patientinnen und Patienten damit Hilfestellung geben konnten, die vielleicht Probleme haben im Mandelbereich. Vielen Dank auch fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Die nächste Folge des HNO-Podcasts im Ohr des Patienten erscheint kommenden Monat, dann zum Thema chronische Rhinosinusitis. Bis dahin bleiben Sie gesund.